Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte mit auf Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Die Verse, die wir uns gemeinsam anschauen werden, ist Vers 12 bis 20. Eigentlich gehören die Verse 9 bis 11 auch noch dazu, aber über diese Verse, über diesen Text haben wir letzten Sonntag nachgedacht. Heute machen wir weiter. Und ich möchte zunächst einmal den Bibeltext mit uns lesen bis Vers 16. So lest bitte mit, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt. Der Apostel Johannes schreibt Folgendes. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der 7 Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Soweit zunächst einmal der Text. In unserer letzten Betrachtung, in unserer letzten Predigt haben wir über die Umstände der Vision nachgedacht, das Drumherum der Vision in den Versen 9 bis 11. Und das ist ja nicht unwichtig, darüber zu sprechen, was uns hier mitgeteilt wird von dem Apostel Johannes, mit dem Bericht darüber, wo die Vision stattgefunden hat, will Johannes auf die Historizität des Ereignisses hinweisen. Es hat tatsächlich stattgefunden. Es ist nicht ein Märchen, was er uns weitergibt, das hinter 7 Bergen bei den 7 Zwergen sich abgespielt hat. Seine Vision ist ein historisches Ereignis, der Ort, so wie auch der Zeitpunkt der Vision, wird uns hier mitgeteilt. Die Offenbarung wurde dem Apostel Johannes gegeben auf der Insel Patmos, die übrigens heute auch noch so heißt, Patmos, als er, Johannes, aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus, aufgrund seines Dienstes für Jesus von dem römischen Kaiser Domitian verbannt worden ist, um die 95 nach Christus. Und zu diesem Zeitpunkt war der Tempel in Jerusalem schon zerstört, das wissen wir. So, heute wollen wir gemeinsam den nächsten Textabschnitt uns ansehen, wo es nun darum geht, was Johannes gesehen hat, als er die laute Stimme hört und sich umdreht. Und das, was wir eben gelesen haben, ihr Lieben, das ist mit Sicherheit eine gewaltige Schau gewesen, die der Apostel Johannes hatte. Und es ist auch ohne Zweifel, dass die Dinge, die hier angesprochen werden und beschrieben werden, eine wichtige Bedeutung haben. Für die meisten von uns ist es nicht schwer zu verstehen, wen der Apostel Johannes tatsächlich gesehen hat, als er sich umdreht. Aber interessanterweise identifiziert Johannes die Person, die er sieht, als solch einen, der gleich eines Sohnes des Menschen ist, Sohn des Menschen. Ich finde das bemerkenswert. Warum sagt Johannes nicht, den ich gesehen habe, war Jesus? So, es hat einen Grund, warum er diesen messianischen Titel gebraucht, der allen, die die Bibel kennen und lesen, sehr vertraut ist. Ich denke, dass der Apostel Johannes hier, und er tut es eigentlich schon vorher in Vers 4, er will eine Brücke spannen zu dem Alten Testament. Ja, Vers 4 zum Beispiel, dort sehen wir, wie er sich auf die Aussagen des Alten Testaments bezieht, aus 2. Mose, aus Jesaja 61, Vers 7, sehen wir, dass er ganz deutlich sich auf das bezieht, was Daniel seiner Zeit in seinen Visionen gesehen hat und was auch Zacharia, der Prophet Zacharia, schreibt. Und das Interessante für uns ist es ja, dass er auch nicht andeutungsweise sagt, wo diese bestimmten Stellen im Alten Testament zu finden sind. Warum nicht? Und die Antwort ist einfach für uns. Er geht davon aus, er weiß es, dass die angeschriebenen 7 Gemeinden sich im Alten Testament ganz gut auskennen und diese Anmerkungen, wo was aus dem Alten Testament zu finden ist, deshalb auch nicht brauchen. Und das ist genau auch der Schlüssel zu dem Verständnis der Offenbarung. Offenbarung meint ja Offenlegung, nicht Verschlüsselung. Was ist der Schlüssel zum Verständnis der Offenlegung? Es ist die Kenntnis des Alten Testaments. In den modernen Gemeinden heute lesen nicht viele das Alte Testament. Und deshalb ist es auch so, dass die meisten Dinge, die in der Offenbarung geschrieben werden, gezeigt werden, für sehr viele, die sich Christen nennen, unverständlich sind. Und deshalb haben wir auch die wildesten Spekulationen, was die erwähnten Dinge und Bilder denn tatsächlich bedeuten in der Offenbarung. Aber wir brauchen nicht zu spekulieren. Wir müssen nur die Selbstdisziplin haben, in die Bibel zu schauen und einmal nachzusehen, ob diese Bilder, die in der Offenbarung gebraucht werden, irgendwo anders gebraucht werden und erklärt werden. Und die meisten werden tatsächlich im Alten Testament gebraucht und auch erklärt. Schaut einmal. Die angeschriebenen 7 Gemeinden in Kleinasien, an die ja das Buch der Offenbarung zunächst einmal sich richtet, die tatsächlich existiert haben. Das waren ja nicht Gemeinden gewesen, die nur hochgebildete Menschen besucht haben. Ja? Nicht alle waren oder die wenigsten waren Professoren der Theologie oder Doktoren der Theologie. Das waren einfache, schlichte Menschen gewesen, die zu diesen Gemeinden gehörten. Und Gott sendet seine vollständige Offenbarung an diese schlichte Menschen in den Gemeinden, nicht als ein Rätsel, nicht als etwas Verschlüsseltes, sondern als Offenbarung, als etwas, was offengelegt werden kann, verstanden werden kann. Sie konnten es verstehen. Wieso konnten sie es verstehen? Nun, wir erinnern uns, dass seinerzeit Jesus Christus selbst im Zusammenhang der Gleichnisse, die er erzählt hat, die Ungläubigen nicht verstehen konnten und auch sollten, interessanterweise, dass er zu den Jüngern, zu seinen Jüngern Folgendes sagt. Er sagt, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Und wir fragen uns ja, in welcher Weise? Schließlich haben die Jünger, als sie die Gleichnisse des Herrn Jesu gehört haben, auch gefragt, ja, was bedeutet das, was bedeutet jenes und das? Ihr Lieben, im Fall der Jünger war dieses euch ist es gegeben, diese Dinge zu verstehen, gegeben durch Jesus Christus, der anwesend war und ihnen dann auch die Gleichnisse erklärt hat. Und in einer ähnlichen Weise ist der Gemeinde des Herrn Jesu auch heute es gegeben, die Offenbarung zu verstehen. Schließlich haben wir das vollständige, das unfehlbare Wort Gottes im Alten und auch im Neuen Testament und wir haben den Heiligen Geist in uns. Nun, kommen wir zurück zu dem Begriff der Sohn des Menschen. Das ist ein sehr wichtiger biblischer Begriff. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, was dieser Begriff bedeutet, auf wen dieser Begriff zu beziehen ist. Allein im Neuen Testament wird der Begriff, dieser Begriff 88 Mal gebraucht und immer im Zusammenhang des Herrn Jesus Christus. So, wir brauchen nicht rätseln. Wir wissen es, wen Johannes tatsächlich sieht. Übrigens, das ist die Bezeichnung Menschensohn, die Jesus am liebsten für sich selbst gebraucht, am häufigsten gebraucht, um sich selbst zu erklären, um sich selbst vorzustellen, ja, weil dieser Begriff Menschensohn ein messianischer Begriff ist. Daniel 7 ist die Paradestelle dieses Begriffes, wo uns ganz genau erklärt wird, wer der Menschensohn tatsächlich ist. Ich lese uns einmal die Verse 13 und 14 aus Daniel 7. Daniel hat hier auch eine Vision und er schreibt: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit der Wolke, mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. So, von wem ist hier die Rede in Daniel 7? Wem ist denn die Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen? Wem werden alle Völker und Stämme und Sprachen dienen? Ihr Lieben, Jesus Christus selbst sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da haben wir die Antwort. Matthäus 28, Vers 12. Wessen Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht? Seinerzeit sagte Jesus selbst dem Heiden Pilatus Folgendes: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. So, von welcher Welt und von welcher Qualität ist das Reich, dessen Regent, dessen König Jesus Christus ist? Ja? Und deshalb für uns, die wir die Bibel lesen, ist es nicht schwer zu verstehen und einzuordnen, wen Johannes tatsächlich sieht, als er sich umdreht. Johannes beschreibt an dieser Stelle seine Begegnung mit dem auferstandenen und verherrlichten Herrn Jesus Christus. Und das Interessante ist, dass er sehr detailliert aufschreibt, wie Jesus ausgesehen hat, wie er gekleidet war. Warum tut er das? Wisst ihr, es wäre ja schließlich genug gewesen, wenn Johannes als der Apostel gesagt hätte den Gemeinden: Jesus ist mir erschienen, das und das hat er mir gesagt und das sage ich mit der apostolischen Autorität, fertig, genug, glaubt's. Nein, er beschreibt ganz genau den Herrn Jesus, was er anhat, wie er ausschaut, und das hat eine Bedeutung. Das Erste aber, und das ist auch sehr interessant, als Johannes sich umdreht, ist nicht der Herr Jesus, den er erwähnt, sondern die sieben goldenen Leuchter. Nun, wir kennen einen siebenarmigen Leuchter, die Menora aus dem Alten Testament, und diese Menora war ja ein sehr wichtiger Gegenstand des Tempels, dass das Heilige der Stiftshütte nicht nur schmückte und auch des Tempels von Salomo nicht nur schmückte, sondern eine sehr wichtige Funktion erfüllte. Menora erleuchtete diesen Abschnitt des Tempels, das wir als das Heilige kennen. Wir wissen mehr als das. Wir wissen, dass die Pläne zum Bau dieses siebenarmigen Leuchters von Gott selbst dem Mose gegeben worden sind, und diese Menora sollte nach einem bestimmten Muster gebaut werden. So präzise ist Gott. Wir können das in 2. Mose 25 nachlesen. Dort wird es festgehalten. Und es war dann ein besonders begabter Mensch mit dem Namen Bezaliel, ein Meisterhandwerker, der diese Menora aus reinem Gold und aus einem Stück Gold angefertigt hat. So das Innere der Stiftshütte sollte von dem Licht dieser Menora erhellt werden. Und Aaron, der Hohepriester, hatte die Aufgabe, jeden Tag diese Menora anzuzünden. Dann wird uns gesagt in der Heiligen Schrift, dass in dem Tempel des Salomo, ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr 500 Jahre später, auf einen Befehl Gottes 10 weitere Leuchter hinzugefügt worden sind. Menora ist Einzahl, Menoret ist Mehrzahl, nicht Menoren, Menoret. Und diese 10 Leuchter, die nun hinzugefügt worden sind zu dem Tempel, sie standen in einer Zweireihe sich gegenüber stehend mit dem ursprünglichen Leuchter, mit der Menora, die seinerzeit Mose von Gott selbst in einen Plan bekommen hat, an der Spitze, das heißt direkt vor dem Allerheiligsten, stand die ursprüngliche Menora. Wir können es nachlesen in Chroniker 28, Verse 11 und folgende. Und der Hohepriester, der dann in dem Tempel diente, er musste dafür sorgen, dass diese 11 Lampen nie verloschen. Und wir wissen auch, dass der Hohepriester seinen Dienst im Tempel barfuß verrichten musste. Und ich könnte an dieser Stelle noch sehr viel hinzufügen in Bezug zu der Stiftshütte und auch des Tempels. Wir wollen aber zurückkommen zu dem 7-armigen Leuchter oder Leuchtern, Mehrzahlen, die Johannes hier sieht, bevor er Jesus dann beschreibt. Und wir brauchen auch hier nicht zu rätseln, was diese 7 Leuchter sind oder was sie repräsentieren. Die Bibel erklärt es uns in Vers 20, wenn gesagt wird, die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. So, die Bibel erklärt sich selbst. Wir brauchen nicht rätseln, wir brauchen nicht zu spekulieren, da steht es. Die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden, die angeschriebenen Gemeinden in Kleinasien. So, Johannes sieht also in seiner Vision die 7 Gemeinden und den Menschensohn inmitten derselben. So, was bedeutet das? Wir erinnern uns an die Aussage unseres Herrn Jesus. Der sagte, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Matthäus 18, Vers 20. Und ebenso kennen wir auch den Missionsbefehl, wo Jesus selbst seinen Nachfolgern Folgendes sagt, und siehe, ich bin bei euch, das Wort kann mit euch oder unter euch alle Tage bis an der Welt enden. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Matthäus 28, Vers 20. Nun, uns ist das schon bewusst, denke ich, dass Jesus mitten in seiner Gemeinde ist. Ja? Aber in der Vision des Johannes erkennen wir mehr als das. Wir erkennen genau den Dienst, den der Herr Jesus unter seiner Gemeinde tut. Schaut einmal die Beschreibung der Kleider des Herrn Jesu, ja, in dieser Passage. Das sind die Kleider eines Hohepriesters aus dem Alten Testament. Wir lesen über Jesus, er war angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Der Gewand des Hohepriesters aus dem Alten oder im Alten Testament wurde mit Goldfäden durchzogen und deshalb hieß das Gewand des Hohepriesters unter dem Volk auch das goldene Kleid. Schaut einmal, was von dem Gürtel gesagt wird an dieser Stelle. Es ist ein goldener Gürtel, der an die Brust umgürtet wurde. Heute Morgen habe ich auch einen Gürtel an. Aber ich habe meinen Gürtel nicht um meine Brust geschnallt, sondern um meine Lenden oder Hüften. Ja? So, der Hohepriester des Alten Testaments hatte aber den goldenen Gürtel tatsächlich um seine Brust sehr eng gebunden oder verbunden, geschnallt. Und das hatte nichts mit dem Halten des Gewandes zu tun. Ja? Das Umschnallen oder das Umbinden des Gürtels um die Brust war ein Hinweis und eine sehr strenge Ermahnung, dass der Hohepriester seinen Dienst als Hohepriester sehr genau ausführt. Er sollte es sehr eng sehen und ausführen. So, der Dienst des Hohepriesters sollte genau in der Weise verrichtet werden, wie Gott es selbst angeordnet hat und nicht wie der Mensch dachte, dass es schon gut sei. Schaut einmal weiter, was von Jesus gesagt wird. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Nun, wenn wir an dieser Stelle das Haupt als Kopf verstehen, dann ist es ein wenig verwirrend, was wir hier lesen. Wenn wir aber wissen, dass das gebrauchte Wort auch Kopfbedeckung bedeutet, dann verstehen wir, dass hier von dem weißen Turban des Hohepriesters die Rede ist. Und zu diesem weißen Turban, zu dieser weißen Kopfbedeckung des Hohepriesters, hat unser Hohepriester Jesus Christus noch weiße Haare. Wir stellen also fest, das, was Johannes sieht in seiner Vision, ist Jesus Christus, der als der vollkommene Hohepriester seinen Dienst verrichtet inmitten seiner Gemeinde. Wir können mehr dazu sagen. Es ist ein hohepriesterlicher Dienst, nicht nach der Ordnung Aarons, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Und in einem Wort zusammengefasst bedeutet es, dass es ein viel vorzüglicherer Dienst ist, als Aaron seinerzeit für das Volk Israel verrichtet hat. Israel hatte einen Hohepriester, der sich ständig reinigen musste. Ja, weil er nur ein Mensch war, nicht vollkommen war. Wir als Gemeinde haben einen vollkommenen Hohepriester, der für uns einsteht in einem Dienst, der vollkommen ist. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber das würde zu weit führen. Wir lesen weiter. Ab Vers 15, oder wir haben es schon gelesen, ich möchte es noch einmal lesen, noch einmal erwähnen, was wir hier sehen oder was Johannes sieht, und seine Augen wie Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, und er hatte seine Rechte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ihr Lieben, jedes der gebrauchten Bilder und Beschreibungen des Herrn Jesus hat mit seinem Dienst zu tun, den er mitten in seiner Gemeinde verrichtet. Durch sein Ermutigen, sein Läutern, sein Ermahnen, sein Richten. Und das geschieht wie? Durch sein Wort, das vollkommen ist. Und durch seine heilige und läuternde Gegenwart. Dazu mehr, wenn wir zu den Sendschreiben kommen. Aber achten wir, dass inmitten dieser Beschreibung seines Dienstes für seine Gemeinde uns gesagt wird, dass er 7 Sterne in seiner rechten Hand hält. Auch das ist sehr wichtig. Der biblische Begriff zur Rechten Gottes ist uns sehr gut bekannt. Zur Rechten Gottes ist im Verständnis der Heiligen Schrift ein Platz des besonderen Vorrechts. Wir erinnern uns an Stephanus, der, als er gesteinigt wurde, kurz vor seinem Tod Folgendes sagt, Apostelgeschichte 7, 56, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen, da haben wir wieder den messianischen Titel Sohn des Menschen, zu Rechten Gottes stehen. So, zu Rechten Gottes ist ein Platz des besonderen Vorrechts. So wenn hier von den 7 Sternen in der rechten Hand Jesu gesprochen wird, dann verstehen wir, dass diese Sterne, was immer es auch ist, ja, einen Platz des Vorrechts einnehmen in der rechten Gottes. So, wer sind diese 7 Sterne? Auch hier brauchen wir nicht zu spekulieren. Wir schauen Vers 20. Uns wird Folgendes gesagt: Die 7 Sterne sind Engel. Das gleiche Wort, das Wort, das hier gebraucht wird, wird auch als Boten übersetzt. Zum Beispiel im Zusammenhang des Johannes des Täufers. Die 7 Sterne sind Boten der 7 Gemeinden. So, die Rede ist hier mit Sicherheit von den berufenen Boten oder Verkündigern der 7 Gemeinden, die Jesus Christus in seiner rechten Hand hält. Und das ist ja eben auch ein sehr wichtiger Dienst des Herrn Jesus an der Gemeinde, an seiner Gemeinde. Jesus gibt der Gemeinde die Boten, die er in seiner rechten Hand hält. So etwas ganz, ganz Wichtiges offenbart uns unser Heiland Jesus Christus selbst über die Realität in seiner Gemeinde an dieser Stelle. Es ist die Realität, dass er als der Menschensohn die absolute Autorität ist und er diese Autorität aber delegiert durch die Boten, die er berufen hat. Und das ist es auch, warum diese Boten nicht nur eine besondere Vorrangstellung haben in der Gemeinde, sondern warum diese eine andere Kategorie des Gerichtes erfahren werden. Das wissen wir auch. Als Berufenen haben diese Boten mehr Autorität, aber auch mehr Verantwortung. Jakobus 3, Vers 1 sagt uns: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, so, nicht vermutet. Ihr wisst, dass wir Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Das ist die Realität, auf die das Wort Gottes uns hinweist. So ist es. Nun, es ist auffallend in der modernen Gemeinde, dass die Christen sehr gerne auf diesen Vers zitieren im Zusammenhang ihres Pastors. Aber diesen anderen Vers, der auch in der Heiligen Schrift zu finden ist, vergessen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die wohl vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Sonderlich, die da arbeiten im Wort und in der Lehre. Ihr Lieben, habe ich mir das selber ausgedacht, was ich gelesen habe? Oder ist es das Wort Gottes an die Gemeinde? So, und da müssen wir überlegen, wenn es das Wort Gottes an die Gemeinde ist, wie haben wir unsere Prediger, unsere Boten behandelt? Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der jegliche Autorität verachtet wird. Und diese verderbliche Einstellung hat auch vor der Gemeinde nicht Halt gemacht. Dem Worte Gottes nach sehen wir, dass es eine Autoritätsstruktur, es gibt sie. In der Gemeinde mit Jesus Christus als dem Mittelpunkt, als die höchste Autorität, die Ältesten der Gemeinde und dann die Gemeindeglieder. Wir sehen diese Autoritätsstruktur aber auch in der Welt, zum Beispiel durch die Regierung, durch unsere Lehrer, durch unseren Arbeitgeber. In der Familie sehen wir auch diese Autoritätsstruktur, die Gott gibt, wobei der Vater die Führungsrolle in der Familie innehält und nicht die Kinder. Das Wort Gottes ist so klar dazu. Und wehe uns, wenn wir diese Ordnung, die Gott selbst gegeben hat in der Autoritätsstruktur, nicht anerkennen. Dann haben wir ein Problem. Wie wir in unserer letzten Bibelstunde gemeinsam gesehen haben und noch sehen werden, ist das mit ein Charakterzug des Antichristen. Alle Ordnungen, die Gott gegeben hat, er will es beseitigen, um seine eigene Ordnung aufzurichten. Und schließlich lesen wir Folgendes. Und als ich ihn sah, Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Genau so ist es. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist Hades. Wir würden Hölle übersetzen und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Johannes, wir sehen, als er den auferstandenen, verherrlichten Jesus Christus sieht, er fällt in Ohnmacht. Er verliert seine Besinnung. Wir sehen also Johannes nicht, wie er Jesus umarmt und ihn sein Freund nennt. Wir sehen den Apostel Johannes auf dem Boden, weil er die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus sieht, die ihn so erschüttert, die ihn so überwältigt, dass er gar nicht anders kann, als auf dem Boden ohnmächtig zu sinken. Und ihr Lieben, das ist die richtige Reaktion eines sterblichen Menschen vor dem Auferstandenen, vor dem verherrlichten Herrn Jesus Christus. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, dass schlussendlich alle Menschen, dass alle Engel sich vor Jesus Christus beugen müssen. Wenn wir als Menschen unsere Knie nicht heute beugen, in Anbetung und Ehrfurcht, dann werden wir es vor Angst und Furcht tun im Gericht. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Jesus hat die Vollmacht, Menschen zu erretten, das wissen wir. Jesus hat aber auch die Vollmacht, die Menschen in die Hölle zu schicken, in die Verdammnis. Das lesen wir hier im Text. Ein Prediger sprach einst sehr über diese ernste Realität der Hölle in seiner Predigt und er zitierte Matthäus 13, 55, wo geschrieben steht, und sie werden in den Feuerofen geworfen und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und eine ältere Dame wollte wissen, was denn mit solchen ist, die keine Zähne haben. Wie können sie klappern mit ihren Zähnen? Und der Prediger antwortete schlagfertig, keine Sorgen, meine Dame, mit den Zähnen werden wir alle versorgt sein. Oder diejenigen versorgt sein, deren Zähne klappern werden. Aber ihr Lieben, die Verdammnis, die Hölle, auch wenn wir nicht gerne darüber hören, das haben die Christen sich nicht ausgedacht, um andere Menschen zu erschrecken. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel selbst spricht darüber. Und die Wahrheit ist, dass niemand mehr über die Verdammnis und die Hölle gesprochen hat als der Herr Jesus. Und er gebraucht dazu sehr, sehr ernst.